noch gemeinsam 2. Korinther lesen, aber nicht den ganzen Brief, sondern nur aus Kapitel 12, die Verse 6 bis 10. Das ist eine sehr bekannte Stelle. Und bevor wir diesen Text lesen, müssen wir verstehen, um was es eigentlich in dem Text geht und was die Situation in der Gemeinde in Korinth ist, warum Paulus, der Apostel Paulus, diesen Brief schreibt. Also Paulus hat in Korinth eine gottzentrierte Gemeinde gegründet, eine Gemeinde, deren Ziel es ist, Gott anzubeten, deren Ziel es ist, den Menschen von Gott zu erzählen, die frei geworden sind von ihren Sünden. Korinth war eine sehr, sagen wir mal, lasterreiche Stadt. Und ich meine es nicht LKW, sondern Sünden. Ja, die Korinther waren ein ziemlich wilder Haufen als Stadt an sich, sehr heidnisch geprägt, sehr, sehr sündhaft. Und die Christen in Korinth, die kamen aus dieser Kultur heraus und hatten zum Teil auch mit ihrer Kultur Probleme, weil sie mit in die Gemeinde genommen haben. Ihr kennt den ersten Korintherbrief, es gab schon zahlreiche Probleme, die Paulus angesprochen hat in seinem ersten Brief. Dann hat er einen zweiten Brief schreiben müssen, der war richtig heftig. Wenn ihr denkt, der erste Korintherbrief, der ist heftig, der zweite war heftiger. Wir haben ihn leider nicht in der Bibel, er ist verschollen gegangen. Also das, was wir als den zweiten Korintherbrief kennen, ist eigentlich der dritte Korintherbrief. Er ist ein bisschen verwirrend, egal, er hat 3 Briefe geschrieben. Und der zweite Korintherbrief ist der dritte, den er geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth. Und in der Gemeinde in Korinth gab es ein Problem mit einer Gruppe von Männern. Ja, wie es so oft ist, gibt es das Problem mit den Männern. Und die hatten ein Problem mit Paulus und Paulus hat ein Problem mit denen. Und diese Männer in Korinth, nicht alle, aber diese Gruppe von Männern, die wollten sich dem Apostel Paulus, dem Gründer der Gemeinde, nicht unterordnen. In der Wuppertaler Studienbibel steht Folgendes. Diese Männer wollten sicher und überlegen leben und stießen sich an dem armen und von Leiden gezeichneten Weg des Apostels Paulus. Sie fragten sich, ist er überhaupt ein echter Apostel? Müsste ein Gesandter Gottes nicht ganz anders auftreten? Das war die Frage, die sie sich gestellt haben. Im zweiten Korintherbrief lesen wir raus, was die Vorwürfe gegenüber dem Paulus war. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er nur in den Briefen mutig ist und feige ist, wenn er auftaucht. Diese Männer haben gesagt, ja, der schickt uns diese mutigen Briefe, aber wenn er kommt, ist er ein Waschlappen. Das war das Erste, was sie ihm vorgeworfen haben. Das Zweite war, der Typ ist kein guter Redner. Wenn er ein Apostel wäre, dann wäre er doch ein besserer Redner. Und der dritte Punkt, ein echter Apostel ist irgendwie anders als Paulus. Der ist kein echter Apostel. Und dann hat Paulus diesen zweiten Korintherbrief geschrieben. Und eigentlich das Hauptthema aus dem zweiten Korintherbrief ist die Verteidigung der Arbeit des Apostels und die Verteidigung der Autoritätsstellung des Apostels Paulus. Ja, also den ganzen Brief hindurch verteidigt Paulus seine Position und seine Autorität als Apostel. Also Paulus hat es mit sehr ätzenden Typen zu tun in der Gemeinde. Und in Kapitel 12, was wir uns gleich angucken werden, da nimmt er direkt Stellung zu der Kritik, die ihm entgegengebracht wird. Also die Kritiker, die sagen, er ist schwach, er ist unbeeindruckend. Und über sich selbst sagen die Kritiker relativ positive Dinge. Sie geben an, sie prahlen mit ihren Stärken, was das Zeug hält. So, das ist die Ausgangssituation. Okay? Und jetzt werden wir Vers für Vers gemeinsam die Stelle lesen. Schlag bitte auf, 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 6 bis 10. 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 6 bis 10. In Vers 6 beginnen wir. Paulus sagt, und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Oder in der neuen Genfer Übersetzung steht es so, wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Okay? Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Also zuerst mal, was meint Paulus, wenn er sagt, ich könnte mich auch rühmen? Das griechische Wort ist kaukaomai, hat nichts mit Kakao zu tun. Dieses kaukaomai, was so viel heißt wie sich rühmen, kann auch übersetzt werden mit sich brüsten mit etwas oder oder prahlen mit etwas oder angeben mit etwas. Ja? Also Paulus sagt eigentlich, ihr prahlt über eure Stärken, das kann ich auch. Und wisst ihr was? Wenn ich das tue, muss ich nicht mal im Gegensatz zu euch lügen, wenn ich mit meinen Stärken prahle. Ich mache mich hier nicht zum Narren, wenn ich prahle. Aber ich lasse es, damit keiner von mir höher denkt, als ihr an mir sehen könnt oder von mir hört. Okay? Er sagt, angeben kann ich auch und ich muss dabei nicht mal lügen, aber ich enthalte mich des Angebens. In Vers 7 geht es weiter, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung, die ich empfangen habe, nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Okay, Paulus sagt, ich könnte angeben und dann schwenkt er seine Richtung. Und dann macht er eine Kurskorrektur. Er sagt, ich werde jetzt nicht so wie ihr angeben, obwohl ich es könnte, sondern ich erzähle euch etwas anderes. Und das finde ich sehr eigenartig von der Logik her, weil er benutzt diesen ganzen Brief, um sich zu verteidigen, um seine Arbeit und seine Autorität als Apostel zu verteidigen gegen den Vorwurf, dass er schwach ist. Und in Kapitel 12, relativ gegen Ende des Briefes, fängt er auf einmal selbst an, von seinen Schwachheiten zu sprechen. Also Paulus schreibt davon, dass ihm ein Pfahl ins Fleisch, ein Stachel ins Fleisch, ein Dorn, je nach Übersetzung, ins Fleisch gegeben wurde, damit er nicht überheblich wird. Wir wissen nicht genau, was Paulus mit diesem Stachel im Fleisch meint. Er hat es nicht ausdrücklich gesagt, er hat bloß gesagt, er hat diesen Stachel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, womöglich handelt es sich um eine Krankheit. Manche Bibelkommentatoren gehen davon aus, dass es Malaria ist oder eine schmerzhafte Augenkrankheit. Auf diese Augenkrankheit finden wir einen Hinweis im Galaterbrief, in Galater 4, Vers 13. Da schreibt Paulus Folgendes zu den Galatern. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündet habe. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und mir gegeben. Okay, es gab wohl irgendwie eine Krankheit im Leben des Paulus, die anstößig war, optisch nicht sehr ansprechend, sogar abscheuerregend. Und vielleicht spricht er hier von diesem gleichen Stachel. Es könnte aber auch ein anderes Leiden damit gemeint sein. Vielleicht der konstante Widerstand, den Paulus erlebt hat in seinem Dienst. Ich halte die Krankheitsthese für wahrscheinlicher und einleuchtender, aber wir wissen es nicht genau. Ist auch nicht so erheblich. So oder so, dieser Engel des Satans ist dem Paulus gegeben worden und er setzt dem Paulus ganz schön zu. Das können wir sicherlich sagen. Und weiter geht's in Vers 9. Seinetwegen, also wegen des Stachels im Fleisch, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Damit meint er diesen Engel des Satans, damit dieser Engel von mir weicht. Und das ist, also Paulus tut das einzig Vernünftige, was er tun kann. Er hat dieses Leiden, er ist im Leiden und es beutelt ihn ganz schön. Und das einzig Vernünftige, was er tun kann, ist, zu Gott zu beten und zu sagen, hey, hier, du siehst meine Situation, ich habe dieses Leiden, bitte nimm es weg von mir. Und als er zum dritten Mal um Befreiung von diesem Engel des Satans betet, bekommt er eine überraschende Antwort von Gott. Das lesen wir in Vers 9. Und Gott hat zu mir gesagt, nach dem dritten Gebet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also wir stellen fest, Paulus, beziehungsweise Gott nimmt diesen Stachel dem Paulus nicht weg. Das ist erstmal in der Story so. Stattdessen sagt er, Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Und wenn wir ehrlich sind, klingt es so ein bisschen, als würde Gott ihn so billig abspeisen. Du betest um Heilung oder du betest um Befreiung aus diesem Leid, mache ich nicht. Meine Gnade genügt dir. Klingt so ein bisschen, ist wahrscheinlich nicht, was Paulus hören wollte in dem Moment. Die Frage ist, warum ist die Gnade Gottes für den schwachen und leidenden Paulus genug, ausreichend? Gott sagt zu ihm, nicht nur meine Gnade genügt dir, der Satz geht weiter, lass dir meine Gnade genügen, denn, und was jetzt kommt, ist wichtig, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder in der Elberfelder Bibel steht, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Okay, Gott sagt, du hast meine Gnade, sie genügt dir, denn in der Schwachheit bin ich stark. Also, warum genügt Paulus die Gnade Gottes? Antwort, Gottes Gnade zeigt sich darin, dass Gott in den Schwachen stark wirkt. Okay? Und folgerichtig sagt Paulus dann in Vers 9b und 10, Darum will ich mich am allerliebsten, darum, weil ich die Gnade Gottes habe und Gott in der Schwachheit stark wirkt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Okay, wir haben wieder das Wort rühmen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Oder die Elberfelder übersetzt, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. In Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also was Paulus hier sagt, ist relativ logisch. Er sagt, wenn Gottes Kraft gerade vor dem Hintergrund menschlicher Schwäche besonders stark sichtbar wird, macht es ja keinen Sinn mehr, mit den eigenen Stärken anzugeben. Logischer Gedanke. Je offensichtlicher unsere menschliche Limitierung ist, desto offensichtlicher und klarer ist, es ist Gottes Kraft, die hier wirkt. Auch logisch. Und man kann zusammenfassend sagen, Paulus verzichtet hier anzugeben mit seinen Stärken, stattdessen hebt er seine Schwäche hervor und gibt mit dieser Schwäche an und er geht so weit, dass er sagt, er habe Wohlgefallen in Schwachheiten. Ihm gefallen Schwächen. Okay? Ganz schön, sagen wir mal, ganz schön kulturell konträr zu dem, was wir manchmal glauben. Also unser heutiger Königreichsschlüssel ist schlicht und ergreifend unsere Schwachheit. Okay? Ein Schlüssel für das Königreich Gottes ist unsere persönliche menschliche Schwachheit. Und das klingt irgendwie eigenartig. Was bedeutet das, was wir eben gelesen und gehört haben, was bedeutet das für dich und mich, Haus des Herrn, 2013, postmoderne Westeuropäer und Kurpfälzer? Ja? Was bedeutet das für uns, was Paulus da schreibt? Und ich möchte mit euch durch ein paar verschiedene Punkte durchgehen, die wir aus dieser Bibelstelle heraus lernen können und die uns helfen können, uns im Königreich Gottes besser zurechtzufinden und im Königreich Gottes besser unseren Weg zu Gott zu finden und besser Königreich Gottes zu bauen. Das Erste, was ich aus diesem Bibeltext herausnehmen kann, ist keine Panik, wenn du schwach bist. Keine Panik, wenn du schwach bist. Also zuallererst ist wichtig, dass wir festhalten, wir sind alle schwach. Schau mal deinen Sitznachbarn an. Gucken dir mal an. Ja? Darf ich dir vorstellen, schwache Menschen, die versuchen, ihr Bestes zu geben. Okay? Wenn du gerade eben jemanden angeguckt hast, du hast einen schwachen Menschen gesehen. Alles klar? Schwache Menschen, die versuchen, ihre Sache gut zu machen. Ja? Das ist wichtig zu wissen, als schwacher Mensch bist du nicht allein, sondern als schwache Menschen sitzen wir alle im gleichen Boot. Okay? Nee, sogar im selben Boot. Also wir sitzen alle im selben Boot, angewiesen auf die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Okay? Ich lese euch mal aus Römer 3, Verse 22 bis 24 vor, da steht, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, das ist Paulus, der spricht, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Okay? Alle, die glauben, empfangen durch Christus die Gerechtigkeit vor Gott. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3, Vers 22 bis 24. Welch kraftvolle Worte, welch vielleicht ernüchternden Worte für uns, aber auch welch hoffnungsspendende Worte. Unsere Schwachheit ist Fakt. Aber ist nicht der letzte Punkt. Gottes Gnade spricht uns durch Glauben an Jesus Christus frei. Ohne Verdienst, wir sind alle Sünder. Wenn du ein gläubiger Christ bist, du wurdest durch den Glauben an Christus ohne eigenen Verdienst aus Gnade gerettet. Durch Glauben aus Gnade in Christus. Ich habe vor einer Weile von Judah Smith eine Predigt gehört. Das ist ein Prediger, der sehr viel schreit, also ihr könnt euch die auch in halber Lautstärke anhören. Er hat gesagt, hey, wir haben manchmal ein Problem, wir Christen gucken die Sünder an, wir gucken die Verlorenen an, ja, und gucken so von oben herab und denken uns, hey, wow, der macht noch das und der macht noch das, das mache ich nicht mehr. Ich habe Christus, ja, und der sucht in all den falschen Orten. Mann, Mann, Mann. Und die ganze Predigt ging eigentlich nur um den einen Punkt. Wir müssen erkennen, dass wir derjenige wären, den wir geringschätzend angucken, wenn nicht die Gnade Gottes für uns da gewesen wäre und uns gerecht gemacht hätte. Wir können uns nicht aufs Podest stellen und sagen, wir sind besser als irgendein anderer, der immer noch in seiner Sünde verharrt, weil wir es nicht geleistet haben. Ohne Verdienst haben wir die Gnade empfangen. Okay? Deine Schwachheit ist kein Problem für Gott. Ich möchte euch einen Vers aus dem Alten Testament vorlesen, Hesekiel 34, Vers 16. Da sagt Gott, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Er spricht von uns. Wir waren die Kranken. Wir waren die Verlorenen. Oder vielleicht sitzt du heute hier und du kennst Jesus nicht. Du bist der Kranke. Du bist der Verlorene. Die frohe Botschaft ist, dass Gott ein Gott ist, der ausgeht, um die Kranken zu heilen. Gekommen ist, um die Verlorenen zu retten. Gekommen ist, um die Zerbrochenen ganz zu machen. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Wenn du Christ bist heute Morgen, sag Gott Danke dafür, dass er das getan hat. Er ist dir hinterhergerannt und hat dir Gnade geschenkt. Also erster Punkt, keine Panik, wenn du schwach bist. Deine Schwäche ist ein Fakt. Zweitens, Gottes Reich funktioniert nicht wie DSDS. Hätte man sich vielleicht schon denken können, ich möchte erklären, was ich damit meine. Wer von euch kennt Deutschland sucht den Superstar? Okay, wow, so wenige. Ihr lügt. Seid schwach im Fleisch. Aber der Geist ist willig. Ihr könnt es ruhig zugeben. Wer von euch guckt Deutschland sucht den Superstar? Kommt, gib's zu. Wer von euch guckt gerne mal Deutschland sucht den Superstar? Okay, Mann, ey. Ich glaub's euch nicht. Also Deutschland sucht den Superstar ist eine Fernsehshow. Also ich muss euch erklären, weil ihr kennt die Show ja nicht. Und das ist eine Castingshow und da kommen ganz viele Menschen, die berühmt werden wollen, mit Gesang und mit Musik und die kommen und singen dort vor, um sich dann von Dieter Bohlen beleidigen zu lassen. Das ist das Grundkonzept der Show. Aber diese Show ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Kultur gestrickt ist, wie unser Denken gestrickt ist. Und damit meine ich nicht die da draußen, damit meine ich jeden Einzelnen von uns. Wie wir kulturell geprägt sind. Okay? In Deutschland sucht den Superstar ist das Motto, je besser du bist, desto weiter kommst du. Richtig? Je besser du bist, desto weiter kommst du. Es gab die große Ausnahme Daniel Kübelböck. Aber er ist ein Beispiel für Gottes Gnade. Ja? Also je besser du bist, desto weiter kommst du. Okay? In Deutschland sucht den Superstar sieht man, dass wir als die postmodernen Kurpfälzer, wie wir sie vorhin genannt haben, wir sind fixiert auf Stärke, okay? Wir lieben es, zu sehen, wie starke Menschen gewinnen und wir lieben es genauso, wenn nicht noch mehr, schwache Menschen scheitern zu sehen. Menendez, sagt euch was? Okay, dankeschön. Gesegnet sind die geistlich Armen. Es gibt doch immer diese, also warum die meisten das gucken am Anfang, ist doch, die Leute versagen zu sehen. Ey, hast du den gestern gesehen? Ey, der war so schwach, der hat nicht einen Ton getroffen, das war so lustig. Boah, der hat die Brust aus dem Oberteil geschaut. Ja? Oh, war das dumm. Mann, war die blöd. Die hat gerülpst beim Singen. Die kann nix. Wir haben sie scheitern gesehen. Ja, das ist Deutschland sucht den Superstar. Also unsere Gesellschaften, auch wir, wenn wir ehrlich sind, sind davon überzeugt, wenn du gewisse Stärken hast oder wenn du ein starker Mensch bist, dann wirst du es weit bringen. Das ist so die Gleichung unserer Gesellschaft. Ich möchte euch zwei griechische Begriffe vorstellen, ein paar Gedanken dazu. Und zwar zwei Begriffe für das Wort Liebe. Es gibt den Begriff Eros, den kennt ihr alle. Von dem Begriff kommt das Wort Erotik und wir verbinden da vor allem die körperliche Liebe damit. Aber der Begriff damals bei den Griechen, der hat nicht unbedingt diese Bedeutungsvariante gehabt in der damaligen Zeit. Wenn Griechen damals von Eros sprachen, hieß es wörtlich übersetzt einfach Liebe. Okay? Aber der Gedanke, der dahinter stand, war, kannst du mal schon klicken, der Gedanke, der hinter Eros stand, war der Drang des Menschen nach Vollkommenheit. Der Drang des Menschen, sich zu nehmen, was er braucht, um besser zu werden. Der Drang nach Fortschritt. Okay, wenn man Eros sagte, meinte man die Liebe, die ein Mensch hatte, um etwas zu bekommen, etwas zu erreichen, Vollkommenheit zu erlangen. Okay? Außerdem bedeutet Eros die Bewegung des Menschen hin zu Gott. Also bottom up. So Stufen erklimmen, um Gott näher zu kommen, ist Eros-Liebe. Ja? Der Mensch versucht, Gott näher zu kommen, Gott etwas zu beweisen, Gott davon zu überzeugen, dass er gerecht gesprochen werden sollte. Der Mensch versucht, zu Gott zu kommen. Und im Fokus dieses Begriffes steht die eigene Stärke. Okay? Das ist so ziemlich das, was wir relativ gut gelernt haben in unserer Kultur. Und das ist das, was in Deutschland sucht den Superstar oder was auch immer, was du guckst oder tust, die grundlegende Kraft ist. Das Streben des Menschen, etwas zu bekommen, sehr ich-zentriert und sehr eigene Stärke zentriert. Und dann gibt es den Gegenbegriff. Interessant ist, das Neue Testament benutzt nicht einmal, das Neue Testament ist in Griechisch original geschrieben, nicht einmal wurde der Begriff Eros verwendet, um das Wort Liebe auszudrücken, sondern die Christen haben immer das Wort Agape verwendet. Und das steht konträr zu dem Eros-Begriff. Agape wird auch einfach mit Liebe übersetzt, meint aber Gottes reine und bedingungslose Liebe für uns Menschen, für uns Sünder. Agape meint Bewegung Gottes herab zu uns Menschen. Da müsste eigentlich stehen top down. Okay? Also die Agape-Liebe drückt sich dadurch aus, dass Gott sich herunterbeugt zu uns Menschen. Das ist auch symbolisiert an diesem Pfeil nach unten, während Eros der Pfeil nach oben ist. Und im Fokus des Begriffes Agape steht die Gnade Gottes. Okay? Max Lucado ist ein bekannter Pastor aus den USA. Der beschreibt Agape-Glaube wie folgt. Also ein Glaube, der von Agape geprägt ist. Dieser Glaube ist der verzweifelte Sprung aus dem sinkenden Boot menschlicher Anstrengung und ein Gebet, dass Gott kommt, um uns aus dem Wasser zu ziehen. Agape-Glaube heißt, aus dem Boot menschlicher Leistung herauszuspringen und das Gebet, dass Gott kommt und uns aus dem Wasser zieht. Okay? Agape heißt, eigene Leistung hinter sich lassen und sich voll auf die Gnade Gottes zu werfen. Also nicht Eros aus eigener Kraft, sondern Agape auf Gottes gnädiges Wirken angewiesen. Meine Frage für dich heute Morgen ist, welche der beiden Begriffe stärker dein Verständnis von Gottes Reich und dein Verständnis vom Evangelium und der Liebe Gottes und deinem Verhältnis zu Gott widerspiegelt? Ist es Eros? Ich streng mich an. Mit guten Werken, harter Arbeit, Disziplin werde ich es schaffen, Gott zu beeindrucken, Gott näher zu kommen. Ist das der Begriff, der dein Verhältnis zu Gott und dein Verständnis vom Evangelium und vom Reich Gottes am besten beschreibt? Die Stufen erklimmen immer weiter hoch zu Gott? Oder ist es Agape? Ich bin schwach. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Meine eigene Stärke ist keine Variable, auf die ich mich verlassen kann. Er hat sich zu mir gnädig herabgebeugt, um mich zu retten. Wenn du andere anschaust, achtest du vor allem auf ihre Stärken und Schwächen und dann hast du eine Möglichkeit, sie in eine Schublade einzusortieren zwischen Sonderling, Loser und Superchrist? Oder siehst du Jesus in den anderen Personen? Oder wenn du dich selbst anschaust, vielleicht frustriert dich deine Schwäche oder machen dich deine Stärken vielleicht stolz? Das wäre Eros Evangelium, Eros Glaube. Oder bist du dir der Gnade bewusst, die in dir Gottes Kraft sichtbar werden lässt? Das wäre Agape. Empfängst du von Gott oder empfängst du von Menschen? Hattest du heute eine tolle Lobpreiszeit, weil Silke so gut geleitet hat? Oder hattest du heute eine gute Lobpreiszeit, weil Gott sich dir gnädig offenbart hat? Bist du gerne im Haus des Herrn, weil das Leiterteam so cool ist? Oder weil du hier Gott begegnest und weil du dich hier einbringen möchtest, um Gottes Reich zu bauen? Hast du vor einer Woche eine super Prophetie von Jay-Z empfangen? Oder hat Gott zu dir gesprochen? Was ist wenn der Julian eine Prophetie für dich hat? Ist die weniger eindrucksvoll? Empfängst du von Gott oder empfängst du von Menschen? Gottes Reich funktioniert nicht wie DSDS. Und du funktionierst nicht wie DSDS und Gott funktioniert nicht wie DSDS. Das führt uns zum dritten Punkt. Gott braucht deine Stärke nicht. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber so ist es. Es geht, also ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns so schlecht und so schwach wie möglich darstellen. Okay? Darum geht es nicht. Wir fangen jetzt nicht an, einfach uns hinzustellen und zu sagen, oh, ich sündige viel mehr als du. Und wow, ich schaff's wirklich an keinem Tag rechtzeitig in die Arbeit zu gehen. Darum geht's nicht, okay? Also bitte bekomm nicht den Eindruck, hey, hier geht's einfach nur darum, sich so schlecht wie möglich zu machen. Darum geht's nicht. Paulus sagt selbst im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 15, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir unter Gnade sind? Das sei ferne. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, zu versuchen, sich so schwach und sündig als möglich darzustellen. Das ist auch gar nicht nötig, weil wir einfach schwach sind und täglich sündigen. Okay? Wir brauchen nicht irgendwie ein Image der Schwäche aufbauen. Wir schaffen selbst die Fakten. Es geht vielmehr darum, die eigene Schwachheit und die eigene Sünde anzuerkennen und zuzugeben. Nicht im Sinne von, ich sündige jetzt halt, weil ich bin schwach. Nein, darum geht es nicht. Aber die Sünde anzuerkennen und zuzugeben, ist ein ganz anderer Schritt. Und als Folge dieses Schrittes, alles auf die Gnade Gottes zu setzen und nicht auf die eigene Kraft, irgendwie es hinzukriegen, am Sonntag durchzulächeln. Mach mal was, ich habe eine Übung für euch. Atmet mal durch, so richtig schön tief durchatmen. Okay, nochmal. Ihr könnt wirklich tief durchatmen, weil Gott nicht auf eure Stärke angewiesen ist. Du musst nicht weiter, gute Botschaft für dich, du musst nicht weiter am Happy-Clappy-Grinse-Christsein arbeiten. Du musst das nicht tun. Du musst nicht versuchen, dieses Image aufrechtzuerhalten, Halleluja, Bruder, ich bin gesegnet. Du bist gesegnet, ja, aber du darfst gerne zugeben, dass du schwach bist und dass du leidest, okay? Gott hat kein Problem damit und Gott möchte nicht, dass wir unseren Geschwistern was vorspielen. Es ist okay zuzugeben, dass du ein schwacher Mensch bist, dessen einzige Hoffnung die Gnade Gottes ist. Der Enkel von Billy Graham, Tullian Chivagin, von dem habe ich mir diese Woche eine Predigt angehört, und in einer der Predigten, die ich mir angehört habe, sagt er Folgendes. Das Christentum dreht sich nicht um gute Menschen, die besser werden. Das Christentum dreht sich um schlechte Menschen, die aus Gnade gerettet werden. Okay? Vielleicht hast du mit Jesus wenig am Hut, aber du hast den Eindruck, Christentum, da geht es darum, um Menschen, die gut sind und immer besser werden. Das ist nicht der Fall. Das Christentum ist eine Gruppe von Leuten, die schlecht sind und die aus Gnade gerettet werden. Okay? Die frohe Botschaft ist also nicht, dass Gott aus schwachen Menschen starke Menschen macht. Okay? Wir hören das relativ regelmäßig. Die frohe Botschaft ist, du bist schwach und jetzt bist du stark. Die frohe Botschaft ist, dass in schwachen Menschen Gottes Stärke sichtbar wird. Okay? Die frohe Botschaft ist, dass in schwachen Menschen Gottes Stärke sichtbar wird. Vielleicht kann man das mit dem Bild veranschaulichen. Indem ich meine Schwachheit anerkenne und zugebe, werde ich zu einer weißen Leinwand, auf der Gott ein wunderbares Bild seiner Stärke malen kann. Stellt euch vor, ich bin eine Leinwand. Ja. Versucht es einfach. Und wenn ich mit meinen Stärken angebe, dann habe ich einen Pinsel in der Hand und ich tunke den in den Eimer und ich sage, ey, da bin ich stark und das ist meine Stärke und da bin ich richtig gut und hier proklamiere ich dies und hier mache ich jenes. Ja. Und ich werde ein richtig buntes Bild. Ist auch schön. Sieht auch gut aus, aber Gottes Stärke wird in mir nicht sichtbar werden, wenn ich auf meine Stärken, meine vermeintlichen Stärken, by the way, aufmerksam mache. Wenn ich zugebe, dass ich ein schwacher Mensch bin, bin ich eine weiße Leinwand, auf die Gott seine Stärke malen kann. Und in diesem Vorgang bekommt Gott die ganze Ehre und ich keine davon. Okay? Und darum geht's. Dass Gott die Ehre bekommt. Okay, wir haben gesagt, wir wollen eine gottzentrierte Gemeinde sein. Das heißt, wir wollen eine Gemeinde sein, die in allen Dingen Gott die Ehre gibt und in keiner Sache sich selbst die Ehre gibt. Gottes Königreich steht im Vergleich zu unserer Kultur auf dem Kopf. In seinem Reich geht es nicht um unsere Stärke und unsere Werke für ihn. In seinem Reich geht es um seine Stärke und sein Werk für uns. Okay? In seinem Reich geht es um seine Stärke und seine Werke für uns. Agape. Was schwach ist vor der Welt, sagt Paulus, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat Jesus für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Kolosser 2, Vers 14. Das ist, was Jesus für dich und für mich getan hat. Es besteht ein Schuldschein, der klagt uns an und verurteilt zum Tod. Und Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, damit jeder, der sein Werk am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, sein freies Gnadengeschenk, der Sühnung der Schuld, dass jeder Mensch, der diesen Glauben empfängt, ewiges Leben hat. Und der Schuldschein, der vorher gegen uns stand, den hat Jesus mit sich ans Kreuz genommen, dran genagelt und bezahlt. Unsere vergangenen, unsere gegenwärtigen, unsere zukünftigen Sünden. Ich habe diese Woche einen Satz gehört, der war echt cool. Gottes Gnade ist so groß, wir können diese Gnade nicht übersündigen. Wir können, wenn wir die Kinder Gottes sind, diese Gnade niemals auslöschen durch irgendeine Sünde, die wir tun. Okay, das heißt nicht, wir können jetzt rausgehen und Menschen auf dem Paradeplatz erschießen. Ja? Das sollte aber auch nicht mehr unsere Motivation sein, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Okay? Also, Gott braucht deine Stärke nicht. Und tatsächlich, die wenigen Stärken, die wir haben, stehen uns oft im Weg zwischen uns und Gott. Gott ist nicht auf deine Stärke angewiesen. Und von der anderen Seite betrachtet, deine Schwäche limitiert Gott nicht. Okay? Gott braucht nicht deine Stärke, um irgendetwas in deinem Leben zu tun. Gott ist nicht limitiert durch deine Schwäche. Vielleicht lebst du unter einem permanenten Druck, funktionieren zu müssen. Ich hebe meinen Hut vor alleinerziehenden Müttern zum Beispiel. Ich ziehe meinen Hut vor Müttern. Die funktionieren und funktionieren und funktionieren und funktionieren und funktionieren und funktionieren und funktionieren. Vielleicht hast du den Druck, du musst irgendwie funktionieren. Vielleicht, wie meine Frau Jessie, die manchmal das Gefühl hat, sie hat noch einen dritten Teenager im Haus. Ja, meine Söhne sind schon so weit wie Teenager und ich bin manchmal noch so weit zurück wie ein Teenager. Du glaubst, du musst deine Fassade aufrechthalten, damit du ein guter Christ oder damit du ein guter Mensch bist. Ja, vielleicht ist das deine Vorstellung. Ich möchte dich ermutigen, dich offen zu deinen Schwächen zu bekennen und zu sagen, hey, hier sind meine Schwächen. Ich nehme die Maske ab, grinse Anderle und sage, hey, ich bin ein schwacher Mensch. Und weißt du was? Ich habe die Vermutung, du bist auch schwach. Lass uns füreinander beten. Gott braucht deine Stärke nicht und er sagt zu dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hey, wenn du schwach bist, das ist ein großes Versprechen Gottes für dich. Wenn du schwach bist, meine Kraft wird in dir mächtig wirken. Nimm seine Gnade an, aus Gnade wirst du gerettet. Vielleicht hast du das noch nie getan in deinem Leben, zu sagen, ja, ich bin schwach, ja, ich bin ein Sünder, ja, ich bin verantwortlich für die Dinge, die ich getan habe, ja, ich glaube, dass der Zorn Gottes auf mir lastet. Und ja, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich nehme das an, diese Gnade, dieses Gnadengeschenk. Wenn das der Fall ist, dann ermutige ich dich, heute Morgen das zu tun, zu sagen, ich werde meine Position vor Gott anerkennen als schwacher Mensch und Sünder. Und ich nehme die Gnade Gottes an, mich frei zu sprechen von meinen Sünden und gerecht zu sprechen vor ihm. Kurzes Zwischengebet. Gott, ich bitte dich, dass du sprichst zu uns, Herr. Und dass du, Heiliger Geist, in uns wirkst und an uns wirkst. Schenk uns Leben, schenk uns Kraft. Und schenk uns die Kraft zu erkennen, wer wir sind und wer du im Verhältnis dazu bist in deiner großen Gnade. Amen. Vierter Punkt. Aus unserem Bibeltext ziehen wir heraus, Gott ist Herr über alles und jeden. Okay, das ist ein interessanter Punkt in dem Bibeltext. Selbst die Engel des Satans müssen sich Gottes Willen unterwerfen. Das ist, was wir sehen in diesem 12. Kapitel des 2. Korintherbriefs. Der Bote des Feindes, also der Stachel im Fleisch des Paulus, schlägt, bildlich gesprochen, auf den Paulus ein. Ja? Paulus hat ein Leiden und es ist so schlimm, als würde jemand nebendran stehen und die ganze Zeit auf ihn einprügeln. Faustschläge ins Gesicht, in die Magengrube. Okay? Und er nennt es den Engel des Satans. Aber bewusst oder unbewusst, dieser Engel des Satans muss dem Willen Gottes dienen. Paulus bestätigt, und damit ich mich nicht überhebe, wer hat ein Interesse daran, dass Paulus sich nicht überhebt? Der Teufel oder Gott? Und damit ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Oder die Neue Genfer Übersetzung formuliert es so, um zu verhindern, dass ich mir etwas auf meine persönliche Offenbarungen einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie mit einem Stachel durchbohrt wird. Also der Stachel im Fleisch kommt von Satan, richtig? Es ist ein Engel des Satans, der dem Paulus gegeben ist und der schlägt auf den Paulus ein. Aber er wurde Paulus von Gott auferlegt, damit er nicht überheblich werde. Lass das mal sinken, okay? Lass diesen Vers einfach mal deine Theologie komplett durcheinander bringen. Gott nimmt das Leiden des Paulus nicht weg, obwohl er mehrfach darum bittet. Die Frage ist, ist Gott ein Sadist, der sagt, hey, du sollst leiden, weil ich finde Leiden richtig cool. Du bittest mich, okay, ich habe gesagt, wenn ihr bittet, dann werde ich geben, aber in deinem Fall mache ich eine Ausnahme. Gott nimmt das Leiden des Paulus nicht weg, obwohl er mehrfach darum bittet. Ist Gott ein Sadist, der es liebt, seine Kinder leiden zu sehen? Das ist doch die große Frage, die hinten dran steht. Was darf ich noch glauben? Auf was darf ich hoffen, wenn ich zu ihm bete im Leid? Meine Antwort ist nein, Gott ist kein Sadist. Und wenn Gott kein Sadist ist, was ist dann der Grund, dass Paulus mit seinem Stachel im Fleisch leben muss? Und da sind wir bei Punkt 5. Gott plant nicht kurzsichtig. Wisst ihr, was wir manchmal ganz schön doof finden? Dass Gottes Plan für unser Leben nicht unserem Plan für unser Leben entspricht. Das finden wir doof. Ja, es heißt nicht nur, wir werden empfangen, wenn wir bitten und wir empfangen nicht, weil wir nicht bitten, sondern es heißt auch, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr schlecht bittet. Okay? Schlecht bitten heißt, nicht für den Plan Gottes in unserem Leben zu bitten. Gottes Plan für unser Leben endet zum Beispiel nicht an unserem Todestag. Ganz ehrlich, wir planen weitestens bis zu unserem Todestag, oder? Manche Leute planen immer bloß ein Jahr. Das ist dann, wenn man mit denen zusammenarbeitet, manchmal ein bisschen stressig. Vor allem gegen Dezember wird man nervös. Aber Maximum geht es doch bei den meisten von uns bis zum Rentenalter. Dann denken wir uns noch ein paar Reisen und den Rest den schneiden wir schon ab in unserer Lebensplanung. Gottes Plan für unser Leben endet nicht mit unserem Tod. Er plant unser Leben mit Ewigkeitsperspektive. Der Paulus bat um Erleichterung oder um Heilung, je nachdem, was sein Leiden war. Und Gott war mehr interessiert an Paulus' persönlicher Heiligung. Und es war für ihn erstmal bitter. So, was heißt das für dich und mich? Das heißt, Gott benutzt unangenehme Lebenssituationen, um uns zu formen. Jakobus war der Bruder oder Halbbruder, wenn man so möchte, von Jesus Christus. Und er schreibt Folgendes im Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Meine lieben Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Freut euch darüber, dass ihr angefochten werdet vom Satan. Okay? Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Manchmal wünschen wir uns einen Ausweg aus einer Situation und Gott sagt, nein, ich muss dich da drin lassen, weil diese Situation ist notwendig, um deinen Glauben auf die Bewährungsprobe zu stellen, dich da durchzubringen und dich gesünder und fester im Glauben danach zu formen. Okay? Sag mal, ganz wichtig, damit sage ich nicht, dass wir aufhören sollen, für Heilung zu beten. Damit sage ich nicht, dass wir aufhören sollen, wenn wir leiden, zu Gott zu flehen und zu bitten. Okay? C.H. Spurgeon hat Folgendes gesagt. Gott beugt sich von der Höhe seiner Herrlichkeit herunter, um auf meine Gebete zu hören. Er ist wie ein behutsamer Arzt oder liebender Freund, der sich über den Kranken beugt, um jedes schwache Flüstern zu verstehen. Wenn unser Gebet so schwach ist, dass wir es selbst kaum vernehmen, neigt Gott doch sein Ohr zu uns und achtet auf unser leisestes Flehen. Okay, wenn du betest, Gott ist nicht taub dafür. Und wenn du betest, dann sagt Gott nicht, ach ja, du raffst es nicht, die Leiden, die sollen dir helfen, jetzt hör doch auf zu beten. Nein, sondern Gott beugt sich zu dir herunter und hört dein Gebet. Und unter Umständen sagt er, hey, ich weiß, es ist total hart. Ich leide mit dir. Aber ich kann das jetzt noch nicht von dir wegnehmen. Ich bin bei dir durch diese Zeit hindurch. Ich bin bei dir durch dieses Leiden hindurch. Ob es eine Krankheit ist, ob es ein Zustand ist in deiner Alltagssituation. Gott beugt sich immer zu dir herunter und er hört immer dein Gebet. Gott sagt, wir sollen für die Kranken beten. Und coolerweise haben wir jetzt angefangen, das einmal im Monat zu machen. Für die Kranken zu beten. Wir machen es nicht nur einmal im Monat, aber das ist ein Angebot, das wir im Gottesdienst machen. Er sagt, wir sollen in der Not zu ihm flehen und beten. Aber, und das ist wahrscheinlich der Punkt, der uns herausfordert bei 2. Korinther 12, unsere zugrunde liegende Theologie ist oft falsch. Also Gott verspricht nicht, dass er immer uns sofort heilt oder all unsere Probleme mit einem Schnipp beseitigt. Und das ist die Theologie, die wir gerne hätten, weil die einfach ist. Die finden wir aber so nicht in Gottes Wort, wenn wir es als Ganzes angucken. Letzte Woche hat jemand aus dem Glaubensgrundkurs einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Oft bitten wir Gott, dass er unsere Situation ändert, aber manchmal ist es so, dass Gott die Situation geschickt hat, um uns zu ändern. Macht das Sinn? Manchmal bitten wir Gott darum, die Situation zu ändern, aber manchmal ist es auch so, dass Gott uns die Situation geschickt hat, um uns zu ändern. Paulus' Bericht über den Pfahl im Fleisch zeigt uns, dass Gott manchmal Leiden absichtlich nicht wegnimmt, dass er manchmal sogar das Leid schickt. Und das ist schwer zu schlucken, wenn wir nicht erkennen, dass Gott voller Gnade und Liebe ist und dass er damit ein gutes Ziel verfolgt. Und es wird noch viel komplexer, wenn Gott zum einen sagt, hey, ich schicke dir es manchmal, aber du sollst beten, wenn du in so einer Situation drin bist. Es wird immer komplexer, merkt ihr das? Also die Frage ist, warum um Himmels Willen tut Gott das? Und die Antwort, weil er uns liebevoll formen möchte. Gott möchte uns liebevoll formen. Und er plant nicht kurzsichtig und nimmt mir die Zahnschmerzen weg. Manchmal tut er das, manchmal nicht. Er plant langfristig und benutzt diese blöden Zahnschmerzen, um etwas Gutes in meinem Leben zu bewirken. Das ist ein allmächtiger, allgnädiger Gott. Das hat auch Hiob übrigens erkannt, als er in seinem Leid Folgendes sagte. Ihr kennt Hiob, ihr mögt dieses Buch hoffentlich. Das ist nämlich ein sehr cooles Buch. In Hiob 1, Vers 21 sagt er, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Okay? Das ist kein verblendeter Fuzzi im alten Bund, der es nicht gerafft hat. Das ist ein biblisches Beispiel dafür, wie es richtig ist. Okay? Hiob wird im Neuen Testament als Glaubensheld und Beispiel für uns hervorgehoben im Petrusbrief. Okay? Dem hat nicht was Entscheidendes gefehlt, deswegen hat er gelitten. Nein, der hat, obwohl nicht der Geist auf alles Fleisch gefallen ist, trotzdem die richtige Herzenshaltung gehabt. Und wenn wir Hiob fertig lesen, das ist eine Herausforderung, geht nämlich 42 Kapitel. In Kapitel 42, Verse 10 und 14 steht Folgendes über Hiob. Habe ich Gideon vorhin gesagt? Ich meinte Hiob. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte, und Hiob starb alt und lebenssatt. Okay? Kurzfristig sah es ganz schön schlecht aus für Hiob. Ich kenne keine Person in der Bibel, für die schlechter aussah, vielleicht außer Jesus. Aber Gottes Plan endete nicht mit Hiobs Leid. Gott hat weiter geplant und Hiob rechtzeitig geholfen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen in der Situation drin bist und du fühlst dich wie ein Hiob und du weißt nicht, ob Gott es gut mit dir meint, Gott meint es gut mit dir. Und vielleicht hast du dir diese Predigt angehört und du fragst dich, soll ich jetzt beten für die Situation, in der ich drin bin? Soll ich dafür beten, dass Gott sie wegnimmt? Tu das. Paulus hat es auch getan. Und ich möchte dich ermutigen, bete zu Gott um Hilfe, stütze dich auf seine Gnade und warte geduldig auf sein Wirken. Okay? Hör nicht auf zu beten, hör nicht auf zu hoffen, hör nicht auf zu glauben, dass Gott gut ist, sondern bete in Demut, in dem Wissen, okay, Gott plant langfristig. Ich möchte mit einer Bibelstelle enden, die steht im Jeremia Kapitel 9, Vers 22 bis 23. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Doppelpunkt, einzig zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Gott ruft uns nicht, uns unserer Stärken zu rühmen, nicht anzugeben mit dem, was wir können, sondern uns Gottes zu rühmen und unserer Schwachheit zu rühmen. Okay? Weil ich den Momo lieb habe, ende ich mit dem Akrostichon. Warum lacht ihr da? Vielleicht könnt ihr euch die Hauptpunkte der Predigt besser merken für die Woche, wenn ihr euch das anhand dieses Akrostichons merkt. S steht für: Stehe zu deiner Schwachheit. Nächster Schritt: Traue Gott zu, trotzdem wirken zu können. Weil Gott nicht limitiert ist durch deine Schwachheit. A: Auch im Leiden ist er dir gnädig. Wenn du momentan in einer Leidenssituation bist, halte an der biblischen Wahrheit fest, dass Gott mit dir ist, dass Gott für dich kämpft, dass Gott sich dir gnädig zuwendet, sich zu dir niederbeugt und deine Gebete hört. Und er wird dein Gebet erhören. R, rühme dich deiner Schwächen und seiner Stärke. Mach doch eine Gewohnheit daraus, deine Schwächen offen zuzugeben und Gott die Ehre zu geben, weil er dir Gnade gibt. Und weil er dir Kraft gibt. Das wird gottzentriertes Gemeindeleben sein. Das wird gottzentrierter Alltag sein. Und K steht für: Keine Panik, Gottes Gnade genügt. Okay? Du bist nicht errettet, keine Panik, Gottes Gnade genügt. Du sagst Ja zu ihm, wenn du den Glauben von ihm empfängst. Wenn du Christ bist und du fühlst dich schwach, keine Panik, seine Gnade genügt, weil seine Kraft in den Schwachen zur Vollendung kommt. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Ich möchte dich ermutigen, nicht bloß jetzt meinem Gebet zu lauschen, sondern tatsächlich selbst zu Gott zu beten und die Dinge, die dich angesprochen haben, vielleicht die Wunden oder die Schwächen, die du hast, für die du dich schämst, bring sie zu Gott und sprich mit Gott darüber und sage ihm: Gott, ich nehme deine Gnade an. Ich bin schwach. Ich sündige täglich und trotzdem, ich nehme deine Gnade an, okay? Gott, wir danken dir für dein Wort, danken dir dafür, dass du uns diese Geschichten über den Apostel Paulus geschenkt hast, dafür, dass wir so viel von deiner Größe und von der Schwachheit des Apostels in diesen Geschichten erleben, dass wir das auf uns anwenden können, dass wir dein Reden für uns hören können durch dein Wort. Wir danken dir so für, dass du dich offenbart hast in deinem Wort. Gott, wir bitten dich, dass du die Worte aus der Bibel nimmst und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns lebendig machst. Herr, wir bitten dich, dass du das tust, was wir heute gehört haben. Wenn wir schwach sind, dann empfangen wir Gnade von dir, dir nachzufolgen. Das haben wir vorhin gesungen. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, offene Augen zu haben für unsere Schwachheit, für unsere entweder Verlorenheit oder unseren Kampf, der immer noch in unserem Leben stattfindet. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du mit Paulus einstimmst und sagst: Mein Geist ist willig, aber mein Fleisch ist schwach. Ich möchte zusprechen: Gottes Gnade genügt für dich. Nimm diese Gnade an und gib deine Schwächen zu. Bekenne sie vor Gott und den Menschen und hebe Gottes Kraft und Gottes Gnade in deinem Leben hervor. Herr, ich bete, dass du uns durch die Kraft deines Geistes die Worte aus deinem Buch hier als persönliche Worte für uns empfangen lässt, Herr. Gott, wir sind absolut angewiesen auf dich. Wir sind absolut angewiesen auf dich. Als einzelne Personen, als Herde, gemeinsam als Gemeinde. Unsere Stärke reicht nicht aus, um Gott zentriert, um dich verherrlichend unser Leben zu leben. Wir sind allein und einzig angewiesen auf deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir so sehr dafür, dass du für uns bist, dass du uns aus deiner Initiative heraus uns zu deinen Kindern gemacht hast, Herr. Und dass du zu deinem Wort stehst und dass du uns versprichst, uns in deiner Hand sicher zu halten bis ans Ende. Wir preisen dich, Herr. Amen.